als Martin Luther in Erfurt sein Jurastudium abgebrochen hat. Wir haben ja ein paar Juristen unter uns, mal kurz die Hand heben. Also in der Hinsicht nicht Martin Luther nachmachen, ja? Der hat sein Jurastudium in Erfurt abgebrochen und ist ins Kloster gegangen, weil er eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht hat. Da hat er dann jeden Tag als Augustinermönch Psalmen gebetet. Und er hatte auch dieses starke Bewusstsein, was in eurem Song eben so vorkommt. Gott, du bist so rein und heilig. Ich habe keine Chance bei dir, weil ich bin nicht rein und heilig. Ich passe nicht zu dir. Und deshalb hat er sich vor Gottes Gerechtigkeit gefürchtet, weil ihm klar war, hey, wenn Gott mich beurteilt, der muss mich verurteilen. Ich habe keine Chance. Und dann hat er diesen Psalm gebetet, den wir auch eben gehört haben, Psalm 31 im Gottesdienstplättchen. Und da kam plötzlich dieser Vers, in justitia tua libera me. In deiner Gerechtigkeit rette mich, dritte Zeile hier, rette mich durch deine Gerechtigkeit. Und da hat er das erste Mal angefangen zu stutzen und hat gesagt, hey, hallo, das mit der Gerechtigkeit Gottes ist vielleicht doch nichts Bedrohliches, doch nichts Schreckliches, wovor ich mich fürchten muss. Und das ging dann weiter, bis er in Wittenberg sein Turmerlebnis hatte und plötzlich im Turm, alleine im Gebet, eine Entdeckung gemacht hat in der Bibel, die die ganze Welt verändert hat. Nämlich, dass es Gerechtigkeit und Vergebung und Gnade als Geschenk von Gott gibt für jeden, der auf Jesus vertraut. Und das passt heute großartig. Es kommt in einem Wochenspruch vor, es kommt in diesem Psalm vor und dann auch im Predigttext. Ihr könnt ihn mitlesen, er ist auch hier abgedruckt. Jeremia 9, 21. Gott spricht. Ich, der Herr, sage, ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit. Der Starke soll nicht stolz sein auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Sondern wer immer auf etwas stolz sein will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Erbarmen, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Immer wo Herr in der Lutherbibel großgedruckt ist, steht der hebräische Gottesname, der Gott Israels Jahwe, der ewig da ist. Ja, nicht stolz sein auf die eigene Stärke, den eigenen Reichtum, die eigene Weisheit. Ihr erinnert euch vielleicht, wie das auf dem Schulhof war? Ich tippe immer bei euch was genauso wie bei mir. Da war es doch immer so, wer ist eigentlich der Stärkste? Wer ist der Coolste? Wer hat die schlagfertigsten Antworten? Wer sieht am tollsten aus? Wer hat die tollsten Klamotten? Ja. Und danach gab es dann eine heimliche Rangfolge, wer beneidet wurde, wer umworben wurde oder wer auch verachtet wurde. Ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern, denn meine Eltern waren sparsam, die hatten auch nicht viel Geld, die waren noch Studenten und da habe ich immer so eine Billigturnschuhe gekriegt und nie die von Adidas und Puma und so, war sehr uncool. Bis ich dann mit 14 mal in den USA war und da kam ich mit Nike-Sneakers wieder, die man hier noch gar nicht kaufen konnte. Okay, das war dann also, aber ich lebte im Prinzip nach demselben Muster. Und ehrlich gesagt, wenn ihr euch mal so umguckt, bei Erwachsenen, die können 30, 40, 50 Jahre sein, das funktioniert immer noch so. Mein Haus, mein Auto, mein Doktortitel, meine Position, mein tolles Aussehen, meine Fitness, meine Klamotten, meine tolle Familie. So tickt unsere Welt. Und genau aus diesem Muster möchte uns Gott befreien. Das ist die schöne Message dieses Textes. Und ich weiß das noch gut, als ich als junger erwachsener Christ wurde, was das für eine Befreiung war, dass ich nicht mehr den Maßstäben dieser Welt unterworfen bin. Jesus hat dich aus dem Teufelskreis der Selbstrechtfertigung rausgerissen und spricht dich frei. Er stellt deine Füße auf ein Fundament der Gnade. Und dann kannst du sagen, ich bin kostbar, wertvoll und schön. Meine Würde wird begründet, ganz egal, wie super oder nicht super ich drauf bin, was ich kann, wie ich aussehe, wie stark ich bin, wie reich ich bin. Meine Stärke, meine Weisheit, mein Reichtum spielen keine Rolle mehr, sondern ich lebe von dem, dass Gott mich ewig geliebt hat und seinen Sohn für mich gegeben hat. In einem gewissen Sinn hat das Jeremia schon erkannt und es war seine Botschaft an das Volk Gottes. Jeremia hat gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus und er war sozusagen der letzte Warner Gottes an sein Volk, bevor sie in die babylonische Gefangenschaft in den Irak geführt wurden. Im Jahr 586 wurde Jerusalem erobert und das Volk wurde nach Babylonien in die Gefangenschaft geführt. Wie konnte es so weit kommen? Jeremia sagte, weil sie den lebendigen Gott, die Quelle des Lebens, verlassen haben und haben sich stattdessen selbstgemachte Zisternen gegraben mit brackigem Wasser. Statt Gott zu suchen und an seinem Wort zu bleiben und ihm zu vertrauen, vertrauen sie auf ihre eigene Weisheit, machen sich eigene Götzen, vertrauen auf ihre eigene Stärke und auf ihren eigenen Reichtum. Manche von euch waren auch krank diesen Winter. Mich hat es irgendwie 4 Wochen geplagt. Das war so die übelste, längste Erkältung seit langem. Und ich habe das mal gemerkt, wie wenig unsere eigene Stärke wirklich tragfähig ist. Wie schnell unsere Stärke am Ende ist und auch unsere Weisheit. Verlasst euch nicht auf euch selber, verlasst euch auf Gott, der euch durch Jesus geliebt hat. Im Kolosserbrief Kapitel 3 sagt Paulus den Christen, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr habt noch eine andere Staatsbürgerschaft. Und euer eigentliches Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus für die ganze Welt offenbar werden wird, dann werden wir auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. So, wie wir es eben gesungen haben. Ein kluger Denker hat mal gesagt, ist eine dogmatische Definition, Glaube ist die Fähigkeit, außerhalb seiner selbst zu stehen. Das ist ein guter Spruch. Glaube ist die Fähigkeit, außerhalb seiner selbst zu stehen. Also ich lebe nicht mehr aus meinem eigenen Tollsein, meinem eigenen Gutsein, meinem eigenen Schön- oder Fitsein, sondern ich lebe von der fremden Kraft, der fremden Liebe, der fremden Gerechtigkeit, die mir von Gott geschenkt wird durch Jesus. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann kriegst du das nochmal ganz persönlich zum Schmecken und Fühlen zugesprochen. Gott bietet dir das an, er lädt dich ein, aus seiner Kraft und Liebe zu leben. Glauben bedeutet, ich vertraue auf das, was Jesus für mich getan hat, auf die Gnade, die er mir schenkt, dass er mit seinem Blut für meine Schuld bezahlt hat. Und ich verlasse mich mit Haut und Haaren darauf, dass er meine Sünde, meine Schuld und meinen Tod besiegt. Und dass ich deshalb Gottes Kind bin, ein Königskind Gottes und nichts mich von dieser Gnade trennen kann. Das ist ein unzerstörbares Lebensfundament. Und in den ganz harten Zeiten, ich habe gerade mit meinem Freund telefoniert, bevor ich herkam, er schreibt gerade eine polnische Geschichte, er ist Historiker und er schreibt über die Zeit des stalinistischen Terrors und die großen Verfolgungen in der Sowjetunion und in Polen. Und er hat da Leute, von denen er das weiß, die haben das ausgetestet in den ganz harten Zeiten. Das ist ein Fundament, das dich trägt, wenn deine eigene Stärke, deine eigene Weisheit an ihr Ende kommt. Die Weisheit Gottes, die Stärke Gottes hört niemals auf. Es ist ein zerbrechliches Lebensfundament, sagt uns dieser Predigttext, wenn du auf deine eigene Power, auf deine eigenen Fähigkeiten baust. Das ist Leben auf dünnem Eis. Martin Luther hat gesagt, es reicht ein Windlein des Todes, das hereinbläst. Also irgendeine fiese Krankheit, irgendein privates Unglück. Und dann kommt dieses ganze Lebensgebäude ins Wanken. Wir müssen als Christen unser Selbstwertgefühl nicht auf das gründen, was wir selber können und sind, sondern wir können von dem Leben, was Jesus für uns ist. Und dann kriegen wir eine neue Perspektive auf uns selber. Ich lerne mich so zu sehen und übe es ein, wie Gott mich sieht. Ich beurteile meine Leistungen nicht nach den Maßstäben der Menschen. Ich sehe meinen Körper mit seinen Augen und kann dann manchmal auch mühsam oder unter Tränen nachsprechen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Es ist Gottes Plan, dass du so bist. Und ich habe mein Selbstwertgefühl aus dem, was er für mich ist. Und ich glaube auch, dass er Entwicklungsmöglichkeiten hat für mich, die meine Grenzen sprengen. Dass ich noch ein ganz anderer Mensch werden kann, so wie er mich ursprünglich gedacht und geplant hat. Ich bin nicht an meine Festlegungen gebunden. Im 1. Korintherbrief heißt es, wir haben, als hätten wir nicht. Wenn wir Freiheit von uns selber gewinnen durch Jesus, bekommen wir auch Freiheit von den Dingen, die in unserem Leben wichtig sind. Von unserem Geld, unserem Reichtum. Da gibt es auch tolle Beispiele, zum Beispiel der Mensch, der diese Deichmann-Schuhkette hat. Das ist einer, der wirklich innerlich nicht an seinem Reichtum hängt, sondern der ihn sinnvoll einsetzt und teilt. Leider viel zu wenige Unternehmer, die so drauf sind. Oder dass ich auch zu meinem eigenen Körper ein Verhältnis gewinne, wo ich weiß, mein Leben hängt nicht daran. Gott hat ein Leben für mich, auch wenn mein Körper mich einmal im Stich lässt. Und auch im Verhältnis zu meinen Mitmenschen wird das Leben anders, wenn es auf dem Fundament dieser fremden Gerechtigkeit und Liebe Gottes gebaut ist. Ich erkenne Menschen nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. 2. Korinther 5, wir beurteilen von nun an niemand nach fleischlichen Maßstäben, also danach, wonach in der Welt Leute beurteilt werden. Und wenn wir bei Menschen auch eine hässliche Seite entdecken, dann wissen wir trotzdem, sie sind ewig geliebt, sie sind dazu bestimmt, meine Schwester, mein Bruder zu werden durch Jesus. Sie sind bestimmt, in die Gemeinde zu kommen, sich befreien zu lassen von dem, was sie gefangen hält durch Jesus. Wenn man Menschen so brutto sieht, so nackt sieht in ihren hässlichen Seiten, da kann man zum Menschenverächter werden. Ich musste an Gottfried Benn denken, der Mensch, das Schwein, der hat so Gedichte geschrieben als Arzt in Berlin, die sehr menschenverachtend sind. Und es gibt wirklich hässliche Seiten an Menschen, die einen dazu führen können. Aber durch Jesus bekomme ich einen anderen Blick. Ich sehe in dem anderen das, was Gott noch aus ihm machen kann. Ich sehe ihn als einer, dem Gott sein Christus wert ist. Und genauso wie er in Feindesliebe mich liebt, auch wenn nichts Liebenswürdiges an mir ist, so liebt er auch meinen Bruder und meine Schwester, wenn nichts Liebenswürdiges an ihm ist. Wir beurteilen niemand mehr nach äußeren Maßstäben. Es ist eine bleibende Gefahr, dass auch wir Christen immer da reinrutschen, irgendwann zu sagen, ich lebe wieder von dem Tollen, was ich selber bin. Oder sogar die ganz fromme Versuchung von dem, was ich für Gott gemacht habe. Ich bin hier so ein toller Musiker oder so ein toller Prediger und jetzt muss Gott mich doch segnen und muss doch alles in meinem Leben klappen lassen. Das ist eine Falle. Gott sieht dann das Verborgene, er freut sich an dem, was du für ihn tust, aber er möchte nicht, dass sich das Fundament verschiebt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, sagt Jesus, dass er eure Gerechtigkeit ist. Wenn ich also nicht mehr aus dem eigenen lebe, sondern aus der fremden Liebe, die mir in Jesus begegnet, worauf kann ich dann noch stolz sein? In der Luther-Übersetzung heißt es, wessen soll ich mich dann rühmen? Soll ich jetzt stolz sein, dass ich Christ bin, dass ich Gott kenne und zu ihm gehöre? Wir haben in meinem Hauskreis letzten Donnerstag über diesen Text geredet und dann kamen wir drauf, dass stolz sein da eigentlich nicht passt. Oder rühmen. Denn es ist ja Gnade Gottes, dass ich glauben kann. Er hat mir ja im richtigen Augenblick einen Menschen über den Weg geschickt, der mir den Weg zu ihm gezeigt hat. Er hat mir die innere Einsicht geschenkt, dass in diesem gekreuzigten Jesus Vergebung und Rettung für mich ist. Kann ich darauf stolz sein? Wir haben gedacht, eigentlich nicht. Eigentlich müsste es vielmehr heißen, ich freue mich und ich bin dankbar, dass ich Gott kenne und dass Jesus mich gerufen hat und ich ihm vertrauen darf. Im zweiten Abschnitt des Predigttextes ist Stolz sein oder Rühmen eigentlich ironisch gemeint, in dem Sinn, wenn du unbedingt was brauchst, worauf du stolz sein willst, dann sei doch stolz auf das, wofür du gar nichts kannst. In Wirklichkeit gibt es also gar keinen Stolz und keinen Rühmen im Reich Gottes. Alles kommt von ihm. Wir leben jeden Augenblick von seiner Gnade. Du sollst dich rühmen, du sollst dich freuen daran, dass du Gott kennst und dass er dich erkannt hat. Ich habe mal nachgeguckt, im Hebräischen steht da dasselbe Wort, was für die Liebesbeziehung zwischen Adam und Eva, zwischen Mann und Frau steht. Dasselbe erkennen. Also die Beziehung zu Gott, der Glaube, ist eine Liebesbeziehung. Gott möchte eine Liebesbeziehung haben zu jedem Menschen. Und deshalb gibt dir der solche Zeichen wie das Abendmahl, das wir heute feiern. Aber Gottes Wirken geht auch nicht in unserer subjektiven Beziehung auf. Das ist manchmal auch so eine Engführung in frommen Kreisen. Deshalb heißt es hier, du sollst dich freuen, dass du den kennst, der Recht und Gerechtigkeit und Erbarmen übt auf Erden, auf der ganzen Erde. Leider ist davon nicht immer so viel zu sehen. Es gibt leider noch sehr viel Unrecht und Unbarmherzigkeit. Jesus sagt sogar, die Liebe wird in den Menschen immer mehr erkalten, gegen das Ende der Weltgeschichte hin. Aber wo immer Gerechtigkeit geschaffen wird, wo Liebe und Erbarmen erfahrbar ist, ist Gott am Werk. Und auch wenn es nicht danach aussieht, eines Tages wird Gott sein Reich und sein Erbarmen durchsetzen, seine Gerechtigkeit gegen alle Bosheit der Menschen. An dem Tag, an dem Jesus kommt. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.